Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Heute im Mittelpunkt der erste Abschnitt aus dem Johannesevangelium Kapitel 8. Dieser Abschnitt ist inhaltlich so eng mit Kapitel 7 verbunden, dass man im Grunde beide Kapitel zu einem zusammenfassen könnte. Zumal der letzte Vers von Kapitel 7 in einigen Bibelausgaben sogar inhaltlich dem Anfang von Kapitel 8 zugeschrieben wird. Die Situation ist folgende. Dem Leser des Johannesevangeliums wurde mitgeteilt, dass Jesus von einem gewissen Zeitpunkt an fast nur noch in den Städten und Dörfern Galiläas unterwegs war, um zu predigen und Kranke zu heilen. Und zwar, weil die Situation in der Provinz Judäa zu brenzlig für ihn wurde. Vor allem Jerusalem und Umgebung waren ein heißes Pflaster, weil viele der religiösen Führer des Volkes zu erklärten Gegnern Jesu geworden waren. Zeitlich gesehen muss wohl inzwischen das letzte halbe Jahr seines irdischen Lebens für Jesus angebrochen sein. Das kann man unter anderem aus dem Hinweis auf das bevorstehende Laubhüttenfest schlussfolgern. Zum Laubhüttenfest wollte Jesus diesmal anscheinend nicht nach Jerusalem pilgern. Diesen Eindruck mussten jedenfalls seine leiblichen Brüder bzw. Halbbrüder bekommen, denn er ließ sie allein ziehen. Doch dann machte er sich, wie berichtet wird, heimlich auf den Weg nach Jerusalem. Als er dort beginnt, im Tempel zu lehren, wird er offensichtlich von vielen, wenn nicht sogar von allen, dann doch erkannt. Und der Anspruch, mit dem er auftritt, nämlich der Sohn Gottes zu sein und nur den Willen seines Vaters zu tun, sorgt zum wiederholten Mal für ein geteiltes Echo. Das siebte Kapitel des Johannesevangeliums endet mit einem kurzen Bericht darüber, wie selbst unter den Pharisäern und Hohenpriestern Uneinigkeit darüber herrscht, wie Jesus einzuschätzen sei. Für diese Uneinigkeit sorgt allerdings nur ein einziger Mann, Nikodemus, der vor längerer Zeit mit Jesus zusammengetroffen war, um mit ihm darüber zu sprechen, wie man ewiges Leben erlangen kann. Dieser Pharisäer Nikodemus setzt sich im Kreis seiner Kollegen für Jesus ein. Er fordert, dass man Jesus erst nach einem fairen Prozess gegebenenfalls verurteilen dürfe. Ganz am Schluss von Kapitel 7 des Johannesevangeliums heißt es: Und jeder ging heim. In manchen Bibelausgaben ist dieser Vers bereits am Anfang von Kapitel 8 zu finden. Wie es auch sei, der letzte Tag des Laubhüttenfestes neigt sich dem Ende zu. Und Jesus? Über ihn heißt es in Kapitel 8, Jesus aber ging zum Ölberg und früh morgens kam er wieder in den Tempel. Anschließend wird erzählt, wie Jesus eine Ehebrecherin in Schutz nimmt, die von den Schriftgelehrten und Pharisäern gnadenlos vorgeführt wird. Allerdings mit der Absicht, Jesus auf die Probe zu stellen. Denn die religiösen Männer sind sich ziemlich sicher, dass Jesus in seiner Liebe und Barmherzigkeit für die Frau Partei ergreifen wird. Wenn er dies tun sollte, indem er sich für eine Aussetzung der Todesstrafe einsetzt, dann würde er sich damit gegen die Bestimmungen des alttestamentlichen Gesetzes stellen. Denn das verlangt für den konkreten Fall die Todesstrafe. Sollte sich Jesus dagegen, was eher unwahrscheinlich war, für die Bestrafung der Frau einsetzen, so könnte man ihm vorwerfen, sich gegen die römische Besatzungsmacht in Jerusalem aufzulehnen. Denn die behielt sich die Verhängung und Vollstreckung von Todesurteilen vor. Jesus sollte also so oder so als jemand gebrandmarkt werden, der sich nicht an bestehende Gesetze hält. Bevor ich weiter auf den Inhalt dieser Geschichte eingehe, möchte ich noch auf die besondere Stellung hinweisen, die dieser Abschnitt innerhalb des Johannesevangeliums einnimmt. Wie Sie vermutlich wissen, wurde der Originaltext des Neuen Testaments in griechischer Sprache verfasst. Von den einzelnen Evangelien und den übrigen Schriften des Neuen Testaments gibt es Abschriften aus verschiedenen Jahrhunderten, die jedoch zumeist, je älter sie sind, nicht vollständig erhalten sind. Von manchen Handschriften existieren tatsächlich nur noch ein paar Bruchstücke. Handschriften dagegen, die erst später angefertigt wurden, sind in der Regel vollständiger und besser zu entziffern. Aber wie es nun mal so ist, wenn einer vom anderen abschreibt, es können sich mit der Zeit manche Fehler einschleichen. Oder jemand fügt beim Abschreiben eine Bemerkung vom Rand des Bibeltextes einfach in den Text ein, weil er meint, diese Randbemerkung gehöre zum Bibeltext dazu. Aus all dem Gesagten lässt sich leicht schließen, dass man den besonders alten Handschriften im Allgemeinen mehr vertraut, weil sie zeitlich gesehen näher am Geschehen dran sind. Weil es davon jedoch meistens nur noch unvollständige Fragmente gibt, verwendet man teilweise eine Vielzahl an Handschriften, um dem ursprünglichen Text des griechischen Neuen Testaments möglichst nahe zu kommen. Was nun die Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin betrifft, so muss man leider feststellen, dass sie in den ältesten Bibelhandschriften schlichtweg fehlt. Über die Gründe herrscht Rätselraten. Bereits dem Kirchenvater Augustinus lagen Ende des 3. Jahrhunderts nach Christus Ausgaben des Johannesevangeliums vor, die den Abschnitt über die Ehebrecherin enthielten, während er in anderen Ausgaben fehlte. Augustinus vermutete, dass dieser Abschnitt in einigen Handschriften absichtlich ausgelassen wurde, und zwar aus lauter Angst, er könnte die Gläubigen zum Ehebruch ermutigen. Dabei hat Jesus ja, wie wir gleich noch sehen werden, Sünde keineswegs geduldet, und Ehebruch war für ihn ohne Zweifel auch eine Sünde. Manche Leute sind übrigens ganz erschrocken, wenn sie erfahren, dass alte biblische Handschriften manchmal voneinander abweichen. Ist denn die Bibel vielleicht doch nicht so zuverlässig, wie man gemeinhin glaubt? Und wie steht es mit der Behauptung, dass die Bibel von Gott inspiriert wurde? Nun, zu dieser letzten Behauptung stehe ich ohne Einschränkung. Das heißt, ich bin davon überzeugt, dass Gott den vielen Verfassern der biblischen Bücher und Schriften eingegeben hat, was sie niederschreiben sollen. Doch diese uralten Originalhandschriften haben, so viel wir wissen, die Jahrtausende nicht überstanden. Erhalten geblieben sind Abschriften von handschriftlichen Abschriften, die inhaltlich weitgehend übereinstimmen, aber im Detail eben doch kleine Abweichungen aufweisen. In der Theologie werden aus solchen Sachverhalten manchmal Schlussfolgerungen gezogen, die ich nicht nachvollziehen und nicht gutheißen kann. Trotzdem warne ich davor, das Kind mit dem Bade auszuschütten und alle wissenschaftlichen Erkenntnisse kurzerhand über Bord zu werfen. Moderne wissenschaftliche Methoden können zum Beispiel dazu beitragen, uralte Handschriften wieder lesbar zu machen, die man noch vor einigen Jahren oder Jahrzehnten wegen ihres schlechten Erhaltungszustandes nicht entziffern konnte. Das heißt, obwohl wir uns zeitlich gesehen immer mehr von den Ereignissen aus dem Neuen Testament entfernen, gelingt es mit Hilfe dieser alten Handschriften, den damaligen Ereignissen wieder besonders nahe zu kommen. Aus dem Johannesevangelium Kapitel 8 lese ich nun die Verse 1 bis 4. Jesus aber ging zum Ölberg, und früh morgens kam er wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm, und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Man muss sich diese Szene einmal bildlich vorstellen. Während Jesus eine Gruppe von Leuten im Tempel lehrte, war es rund um ihn herum vermutlich recht still, weil alle konzentriert zuhörten. Doch plötzlich waren von Ferne laute Stimmen zu hören, wie von einem kleinen Tumult. Als die Stimmen näher kamen, konnte man schon erahnen, dass mehrere Männer offenbar eine Frau gegen ihren Willen festhielten und sie zum Schweigen bringen wollten. Doch sie schien sich mit schriller Stimme, aber auch mit Händen und Füßen zu wehren. Überall drehten sich die Menschen um. Sie waren neugierig und wollten wissen, was dort vor sich ging. Und dann kamen ein paar Schriftgelehrten und Pharisäer um die Ecke und zwei Knechte führten eine Frau mit verstrubbelten Haaren herbei. Einer hielt sie links, einer rechts am Arm, so dass sie nicht davonlaufen konnte. Kurz bevor die Gruppe Jesus erreichte, wurde die Frau zu Boden geworfen und einer sagte, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch erwischt worden. An keiner Stelle im Bibeltext werden Zweifel geäußert, dass die Frau sich tatsächlich schuldig gemacht hatte. Die Tat an sich stand außer Frage. Und offenbar wusste auch jeder, welche Konsequenzen das mit sich bringen würde. Denn schließlich heißt es im 3. Buch Mose, Kapitel 20, wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide des Todes sterben, Ehebrecher und Ehebrecherin, weil er mit der Frau seines Nächsten die Ehe gebrochen hat. Doch wo war der Ehebrecher? Warum wurde nur die Frau in den Tempel geführt? Allein die Tatsache, dass er fehlte und dass seine Abwesenheit nicht zum Thema gemacht wurde, lässt schon ahnen, dass es den Schriftgelehrten und Pharisäern nicht darum ging, dem alttestamentlichen Gesetz Genüge zu tun. Sie hatten ein ganz anderes Motiv. Trotzdem führten sie sich Jesus gegenüber wie treue Gesetzeshüter auf, die sich vorsichtshalber bei ihm erkundigen wollten, ob er denn ihre Beurteilung der Sachlage teilte. Sie sagten zu ihm, weiter ab Vers 5, Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Auch wenn die ganze Szene ziemlich abstoßend auf uns wirkt, die Schriftgelehrten und Pharisäer hatten recht. Die Frau hatte sich des Ehebruchs schuldig gemacht und musste getötet werden. Das alttestamentliche Gesetz ließ da keinen Spielraum offen. Es gab keine Möglichkeit, die Strafe abzumildern. Aber gerade deshalb war es eigentlich auch unnötig, Jesus nach seiner Meinung zu fragen. Sie taten es offenbar nur, um ihn in eine Zwickmühle zu bringen. Sie kannten sein mitleidiges Herz und warteten nur darauf, dass er dem Gesetz des Mose widersprechen würde. Dann hätten sie wiederum etwas gegen ihn in der Hand, denn ihn zur Strecke zu bringen, das war den religiösen Führern des Volkes viel wichtiger, als jene Frau zu bestrafen. Trotzdem, wie sie mit der Frau umgingen, das war einfach unter aller Würde. Sie behandelten sie wie einen Haufen Dreck, standen um sie herum, während sie erst noch auf dem Boden lag und dann aufstand, und während sie darauf warteten, dass Jesus sich zu dieser Sache äußerte. Doch er tat so, als ob ihn das alles gar nichts angehen würde. Er bückte sich und fing an, mit dem Finger etwas auf den Boden zu malen. Ein Symbol, ein bestimmtes Wort oder einfach nur irgendeine Kritzelei. Der Bibeltext schweigt sich dazu aus. Auf jeden Fall aber müssen diese wenigen Augenblicke allen Beteiligten unendlich lang vorgekommen sein. Die Frau hoffte möglicherweise, in Jesus einen Beistand zu finden. Die Schriftgelehrten und Pharisäer waren gespannt, ob er sich für Barmherzigkeit oder für die Gerechtigkeit entscheiden würde. Und die anderen Leute, die die ganze Szene beobachteten, warteten sicher auch darauf, wie die religiösen Herrschaften auf die erwartete Äußerung Jesu reagieren würden. Doch er reagierte einfach nicht, sondern schrieb mit gesenktem Blick etwas auf den Boden. Ich möchte an dieser Stelle einfach mal meiner Fantasie freien Lauf lassen. Was könnte Jesus auf den Boden geschrieben haben? Vielleicht einen ganz bestimmten Vers aus dem Buch des Propheten Jeremia. Dieser Vers lautet, »Du, Herr, bist die Hoffnung Israels. Alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden, und die Abtrünnigen müssen auf die Erde geschrieben werden, denn sie verlassen den Herrn, die Quelle des lebendigen Wassers.« Sie verstehen meine Anspielung? Die Abtrünnigen müssen auf die Erde geschrieben werden. Dort wird ihr Name bald von den Füßen der Vorbeigehenden verwischt werden. Niemand wird dann mehr ihrer gedenken. Doch wer sind die Abtrünnigen in diesem konkreten Fall? Ist es die Frau, die sich des Ehebruchs schuldig gemacht hat? Oder sind es die Schriftgelehrten und Pharisäer, die keine Gnade kennen und außerdem auch Jesus töten wollen, obwohl er kein Unrecht begangen hat. Vielleicht hat Jesus aber auch nur einen einzigen Namen in den Sand geschrieben, den der Wind auf den Boden des Tempels geweht hat oder den die Leute mit ihren Füßen von draußen hereingebracht hatten. Was für ein Name? Nun, vielleicht den Namen einer Frau, mit dem sich einer der älteren Schriftgelehrten vor Jahren einmal eingelassen hatte. Seine Ehefrau hat niemals etwas von dieser Affäre erfahren. Längst schien Gras über die Sache gewachsen zu sein. Doch als der betreffende Schriftgelehrte nun diesen Namen auf dem Erdboden las, lief es ihm heiß und kalt über den Rücken. Vielleicht schrieb Jesus auch zwei Namen auf den Boden. Den Namen eines der anwesenden Pharisäer und den Namen einer schwangeren Frau, die er in irgendeiner Nachbarstadt sitzen gelassen hatte. »Ach du lieber Himmel«, dachte sich dieser Pharisäer, als er seinen Namen und den seiner Verflossenen entdeckte, und flüsterte einem Kollegen zu, »Du, ich muss jetzt gehen, ich habe noch einen wichtigen Termin.« Also, wie gesagt, diese drei Möglichkeiten habe ich mir nur ausgedacht. Aber ich halte es schon für möglich, dass Jesus etwas auf den Boden schrieb, das irgendeinen Bezug hatte zu dem, was er kurz darauf zu den umstehenden Männern sagte. In den Versen 7-9 wird berichtet, als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, »Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie.« Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst, und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Tja, vielleicht hatte Jesus damit angefangen, noch andere Namen auf den Boden zu schreiben, so dass einem Mann nach dem anderen einfiel, dass er ja auch noch zu einem wichtigen Termin weg müsse. Zurück blieben allein die Ehebrecherin und Jesus. Er hatte die Bedingung dafür genannt, wer bildlich gesprochen einen Stein auf die Schuldige werfen dürfte, nämlich derjenige, der selbst ohne Sünde sei. Wenn ich an dieser Stelle ganz persönlich werden darf, mir wäre es demnach nicht erlaubt gewesen, einen Stein zu werfen und mich somit als Richter über einen anderen Menschen aufzuspielen. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, hat Jesus gesagt, und schloss damit die anderen Männer alle aus. Er selbst jedoch war ohne Sünde und blieb als einziger zurück. Er hätte das moralische Recht gehabt, die Frau zu verurteilen. Doch was tat er? Weiter ab Vers 10. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie, »Wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt?« Sie antwortete, »Niemand, Herr.« Und Jesus sprach, »So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr.« Das ist wirklich ein starkes Stück, denn diese Frau hatte sich des Ehebruchs schuldig gemacht und nach dem alttestamentlichen Gesetz musste eine Ehebrecherin sterben. Setzte Jesus also das Gesetz, das Mose immerhin von Gott bekommen hatte, einfach außer Kraft? Nein, sondern er stellte, natürlich wieder nur bildlich gesprochen, das Kreuz zwischen die Frau und ihre Sünde. Jesus wird an diesem Kreuz auch für die Sünden dieser Frau bezahlen. Diese Botschaft gilt natürlich nicht nur für Ehebrecherinnen und Ehebrecher, sondern für jeden Menschen, der gesündigt hat. Also auch für mich und, ich hoffe, Sie gestatten mir diese Unterstellung, auch für Sie. Obwohl mit Vers 12 ein neuer Abschnitt in diesem Kapitel beginnt, möchte ich ihn noch in diese Sendung mit hineinnehmen. Nach dem Vorfall mit der Ehebrecherin beginnt Jesus offenbar wieder öffentlich im Tempel zu lehren. Es wird berichtet, da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Bitte achten Sie mal auf dieses Ich Bin. Von den Ich Bin-Worten Jesu ist ziemlich häufig die Rede. Dabei gibt es solche Worte auch schon im Alten Testament. So heißt es zum Beispiel im ersten Buch Mose, Ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea geführt hat. Oder Ich bin der allmächtige Gott. oder Ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Diese Ich-Bin-Worte im Alten Testament haben den Sinn, dass Menschen sozusagen eine Ahnung von Gott bekommen. Ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea geführt hat, bedeutet zum Beispiel, du kennst mich doch. Ich habe dich auf deinem Weg bis hierher begleitet. Vertraue mir, denn ich meine es gut mit dir. Oder Ich bin der allmächtige Gott. Das bedeutet, nichts ist für mich unmöglich. Auch die Ich-Bin-Worte Jesu haben den Sinn, dass wir uns von Jesus eine ungefähre Vorstellung machen können, dass wir ihn von verschiedenen Seiten kennenlernen. Denn ganz werden wir ihn mit unserem Verstand nie begreifen können. Jesus verwendet für seine Ich-Bin-Worte häufig irgendwelche Dinge, die wir aus unserem Alltag kennen. Dinge wie etwa Brot, Wasser und Licht. Sie sind so wichtig für uns, dass wir sie auch sonst gelegentlich symbolisch verwenden. Wenn wir beispielsweise vom täglichen Brot reden, dann sind auch die Butter, die Wurst und der Käse mit eingeschlossen. Oder wir gehen noch einen Schritt weiter und bezeichnen eine bestimmte Aufgabe, die jeden Tag aufs Neue zu erledigen ist, als unser täglich Brot. Jesus verwendet in seinen Ich-Bin-Worten, aber zum Beispiel auch in Gleichnissen, das Gewöhnliche, um das Außergewöhnliche zu beschreiben. Das Natürliche, um über das Geistliche zu reden. Das Zeitliche, um das Ewige ins Spiel zu bringen. Das Hier und Jetzt, um uns auf das Kommende vorzubereiten. Das Irdische, damit wir uns auf das Himmlische freuen können. Das Endliche, um uns eine Vorstellung von dem Unendlichen zu geben. Jesus sagt zum Beispiel, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. In unserem Bibeltext in Johannes 8 sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Gerade zuvor hat er die Sünden der Schriftgelehrten und Pharisäer aufgedeckt, die die Ehebrecherin herbeigeschleppt haben. Doch weil sie genauso schuldig waren wie die Frau, mussten sie sich nach und nach alle davonstehlen. Warum? Weil sich im Grunde alle, bildlich gesprochen, auf- und davonmachen, wenn man das Licht anknipst, wie irgendwelches Ungeziefer, das sich nur in der Dunkelheit wohlfühlt. Licht entlarvt die Sünde. Für uns Menschen, die wir doch alle Sünder sind, ist es nicht immer auf Anhieb angenehm, von dem Licht der Welt, von Jesus also, angestrahlt zu werden. Aber nur in seinem Licht werden wir uns in dieser Welt zurechtfinden und eines Tages für immer bei ihm sein. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel geht es weiter mit dem Johannesevangelium Kapitel 8. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.